Ich lese den Bibeltext für die heutige Predigt aus dem Lukasevangelium, Kapitel 16, Vers 19 bis 31. Es war einmal ein reicher Mann, der immer die teuerste Kleidung trug und Tag für Tag im Luxus lebte. Vor seinem Haustor lag ein Armer, der hieß Lazarus. Sein Körper war ganz mit Geschwüren bedeckt. Er wartete darauf, dass von den Mahlzeiten des Reichen ein paar kümmerliche Reste für ihn abfielen. Er konnte sich nicht einmal gegen die Hunde wehren, die seine Wunden beleckten. Der Arme starb, und die Engel trugen ihn an den Ort, wo das ewige Freudenmahl gefeiert wird. Dort erhielt er den Ehrenplatz an der Seite Abrahams. Auch der Reiche starb und wurde begraben. In der Totenwelt litt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und Lazarus auf dem Platz neben ihm. Da rief er laut: »Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir, schick mir doch Lazarus. Er soll seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und meine Zunge ein wenig kühlen, denn das Feuer hier brennt entsetzlich.« Aber Abraham sagte: »Mein Sohn, denk daran, dass du schon zu Lebzeiten das dir zugemessene Glück erhalten hast. Lazarus aber nur Unglück. Dafür kann er sich nun hier freuen, während du Qualen leidest. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein riesiger Graben. Selbst wenn jemand wollte, könnte er nicht zu euch kommen, genauso wie keiner von dort zu uns gelangen kann.« Da bat der reiche Mann: »Vater Abraham, dann schick Lazarus doch wenigstens in mein Elternhaus. Ich habe noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen schrecklichen Ort kommen.« Doch Abraham sagte: »Deine Brüder haben das Gesetz Moses und die Weisungen der Propheten. Sie brauchen nur darauf zu hören.« Der Reiche erwiderte: »Vater Abraham, das genügt nicht. Aber wenn einer von den Toten zu ihnen käme, dann würden sie ihr Leben ändern.« Abraham sagte: »Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, dann lassen sie sich auch nicht überzeugen, wenn jemand vom Tod aufersteht.« Tod, für mich kein Thema. So reagieren nicht wenige Menschen, insbesondere junge Leute, wenn man sie auf den Tod anspricht. Vor einigen Jahren fragte ein Meinungsforschungsinstitut in der Bundesrepublik: »Machen Sie sich manchmal Gedanken über den Tod?« 30% der Bürger tun es hin und wieder, 26% selten, 34% nie. Dieses Ergebnis zeigt, der Tod ist als Gesprächsthema in unserer Gesellschaft tabu. Die meisten Menschen verdrängen den Tod aus ihrem Bewusstsein und schieben ihn ab ins Krankenhaus, ins Altersheim, in die Sterbehallen, an das Beerdigungsinstitut. Man will damit so wenig wie möglich zu tun haben. »Ich will davon nichts hören.« Das Thema Tod ist unerwünscht, lästig, darüber redet man nicht. Andererseits stehen uns durch die Medien täglich immer mehr Schreckensbilder und Todessituationen vor Augen. Fernsehen, Kino, Romane präsentieren uns den Schock, den Mord, die Leiche zu jeder Tageszeit. Wir haben das in der vergangenen Woche wieder durch den Terroranschlag in Wien deutlich vor Augen geführt bekommen. Die Vermarktung des Todes kennt scheinbar keine Grenzen. Die deutsche Rockgruppe Franz K. pflegte, mit einem Leichenwagen zu ihren Konzerten zu fahren. Immer häufiger wird der Tod zu einem Spielzeug einer übersättigten Jugend. Jugendliche, oft noch Kinder, vertreiben sich die Zeit mit makabren Computerspielen. Da wird beispielsweise eine Autofahrt simuliert, bei der es darauf ankommt, möglichst schnell möglichst viele Fußgänger totzufahren. Die Sirene des Krankenwagens, die vielen Friedhöfe, an denen wir vorbeikommen, der Anblick eines Leichenwagens oder die Todesanzeigen in der Tageszeitung erinnern uns an die grausame Realität des Todes. Seltsamerweise berühren uns solche Situationen, die mit unserem persönlichen Leben unmittelbar nichts zu tun haben, kaum. Oder sie schockieren uns nur für einen kurzen Augenblick. Wir umgeben uns gefühlsmäßig mit einem Panzer und gehen abgebrüht wieder zur Tagesordnung über, ohne uns mit der Problematik des Todes gedanklich auseinanderzusetzen. Mich betrifft das ja nicht. So versuchen wir den Gedanken an das Sterben weit weg von uns zu schieben. Oder wir zerstreuen diese unangenehmen, lästigen Gedanken. Möglichkeiten dazu gibt es ja genug. Persönliche Betroffenheit, dann oft verbunden mit einer großen Hilflosigkeit und Unsicherheit, entsteht erst dort, wo wir selbst in Grenzsituationen des Lebens hineingeraten. Der Verlust eines nahen Angehörigen oder eines guten Freundes, die Verwicklung in einen Verkehrsunfall oder der ärztliche Befund einer unheilbaren Krankheit konfrontieren uns mit der grausamen Realität des Todes plötzlich und direkt. Eine junge Ärztin erzählt: Beim ersten Tod, den ich miterlebte, habe ich merkwürdigerweise ganz anders reagiert, als man meinen sollte. Ich bin direkt wütend geworden, dass jemand, den ich gar nicht kannte, der bewusstlos in das Krankenhaus eingeliefert wurde, zu dem ich gar keine persönlichen Beziehungen hatte, nun sterben sollte. Es ist eine Situation, in der man sich mehr als sonst überlegt, was bedeutet Sterben? Was bedeutet es, auf einmal nicht mehr da zu sein, nur noch als lebloser Körper dazuliegen? Der Kranke hat eben noch geatmet. Ich habe ihm vor einigen Minuten noch den Puls kontrolliert und auf einmal ist er tot. Soweit dieses Zitat. Wie ein Blitz aus heiterem Himmel schlägt der Tod in unser Leben ein und trifft uns unvorbereitet, macht uns hilflos und sprachlos, löst Wut oder Aggression, aber noch viel eher Panik und Angst in uns aus, die Angst, Versäumtes nicht mehr nachholen zu können, die Angst, möglicherweise doch einem Gott zu begegnen, der das Leben bilanziert und ein Urteil spricht, die Angst, vor diesem Gott nicht bestehen zu können. Die Grenzsituationen, die wir hautnah und unmittelbar erleben, zwingen uns, uns mit der Frage des Todes auseinanderzusetzen, weil der Mensch diese Todesangst nicht ertragen kann, legt er sich Theorien über den Tod zurecht, um sie zu bewältigen. Manche Menschen versuchen, mit dem Tod fertig zu werden, indem sie ihn säkularisieren. Der Tod ist für sie ganz banal eine Panne. Sie empfinden ihn ganz einfach als Pech. Der Tod wird von allem Religiösen drumherum befreit und ganz nüchtern und sachlich betrachtet. Diese Säkularisierung des Todes schlägt sich auch im Sprachgebrauch nieder. Man sagt, es hat ihn erwischt. Er ist über die Klinge gesprungen. Er hat ins Gras gebissen. Er hat den Löffel abgegeben. Der Tod ist ganz trivial Schlusspunkt, das Ende, die Falltüre zum Nichts, aus und vorbei. So heißt es etwa in dem Gedicht von Kurt Marti, was kommt nach dem Tod? Nach dem Tod kommen die Rechnungen für Sarg, Begräbnis, Grab. Nach dem Tod kommen die Wohnungssucher und fragen, ob die Wohnung erhältlich ist. Nach dem Tod kommen die Grabsteingeschäfte. Nach dem Tod kommt die Lebensversicherung. Die moderne Säkularisierung des Todes drückt sich zum Beispiel auch in der unpersönlichen Behandlung von Sterbenden im Krankenhaus aus. Der Kranke hört auf, eine Person zu sein und wird zum bloßen Gegenstand. Ärzte und Schwestern kümmern sich um seine Herz- und Pulsfrequenz, um Elektrokardiogramm und Lungenfunktion, um seine Sekrete und Exkremente, nur nicht um ihn als Persönlichkeit. Eine andere Tendenz, den Tod zu verstehen, ist die sogenannte Todesromantik. Hier sieht man dem Tod heldenhaft ins Gesicht. Ein Beispiel ist die Verherrlichung des Todes in Richard Wagners Tristan, wo der Tod als höchste Lust empfunden wird. Auch hinter der Parole »Es ist eine Ehre für das Vaterland, auf dem Schlachtfeld den Heldentod zu sterben« verbirgt sich die Glorifizierung des Todes. Lässt sich durch die Säkularisierung und Todesromantik die Todesangst überwinden? Ist es ein Trost für den Menschen, der im Angesicht des Todes steht, wenn er weiß, dass mit dem Tod alles aus ist, dass ihn das Nichts erwartet? Wozu hat er denn dann eigentlich gelebt? Ist es ein Trost für den Menschen, der im Bombenhagel und Granatsplitter qualvoll und elend krepiert, wenn er weiß, dass er einen Orden mit ins Grab nehmen und auf einer Gedenktafel stehen wird? der Tod als höchste Lust. Eine makabre Vorstellung, wenn wir uns die Schreckensbilder verblutender Soldaten im Krieg vor Augen führen. Was sagt nun die Bibel über den Tod? Kann der christliche Glaube Hilfe leisten für den Umgang mit der Todeswirklichkeit? Welchen Sinn hat dieses auf den Tod zusteuernde Leben? Ich möchte von der Geschichte, die ich am Anfang aus der Bibel vorgelesen habe, drei wesentliche Aussagen über den Tod machen. Erstens, jeder von uns wird sterben. In der Geschichte lesen wir, der Arme starb und die Engel trugen ihn an den Ort, wo das ewige Freudenmahl gefeiert wird. Dort erhielt er den Ehrenplatz an der Seite Abrahams. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Sowohl von dem armen Bettler Lazarus als auch von dem reichen Mann heißt es, dass sie starben. Für beide kam einmal die Stunde, wo ihr irdisches Leben zu Ende war und ihr Herz aufhörte zu schlagen. Der Text sagt nicht, wann dieser Augenblick gewesen ist, wie alt die Männer waren, ob sie etwa zur gleichen Zeit oder in einem gewissen zeitlichen Abstand gestorben sind, auch nicht, wie sie starben. Vielleicht ist der Lazarus verhungert. Vielleicht kippte der reiche Mann bei einem seiner prunkvollen Feste plötzlich durch Herzversagen um. Jesus stellt hier nur lapidar fest, beide, der Arme und der Reiche, starben. Damit drückt Jesus ein uns allen einsichtige Wahrheit aus. Wer wir auch sind, der Tod ist eine Realität, die uns alle umgreift. Jeder von uns stirbt einmal, früher oder später, plötzlich oder mit Vorankündigung, ob wir mitten aus unserem Leben herausgerissen oder erst im Alter einmal einschlafen werden. Jeder wird sterben. Der Lieblingsschauspieler, den ich in der Fernsehserie bewundere. Das Fußballidol, das mich Woche für Woche durch sein Spiel und seine Tore bezaubert. Der Fernsehstar, der mich alle 4 Wochen durch seine Show begeistert. Der Politiker, der täglich in den Nachrichten zu sehen und zu hören ist. Jeder wird sterben. Ob eine Helene Fischer, ob ein Franz Beckenbauer, ob ein Thomas Gottschalk oder eine Angela Merkel. Für sie alle ist irgendwann einmal der Zeitpunkt des Todes gekommen. Aber nicht nur sie werden sterben, auch der Kollege, der mit mir zusammen in der Firma Seite an Seite arbeitet, die Nachbarin, mit der ich ab und zu ein nettes Gespräch am Gartenzaun habe, der beste Freund, der mich so gut versteht, bei dem ich mein Herz ausschütten kann, auf den ich mich immer verlassen konnte, die Großeltern, bei denen ich mich immer so heimelig und wohl fühle, die Ehefrau oder der Ehemann, der Mensch, mit dem ich am stärksten verbunden bin und die längste Zeit meines Lebens teile, die Kinder, die jetzt noch fröhlich und unbeschwert herumtollen und schließlich ich selbst. Jeder wird sterben. Keiner kann vor dem Tod fliehen. Was immer wir auch versuchen, das Ende bleibt stets dasselbe, nämlich, die Bibel drückt das in Hebräer 9, Vers 27 so aus, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben. Dank der Fortschritte in Medizin und Technik können wir heute einige Jahre länger leben als früher. Die mittlere Lebenserwartung ist in der westlichen Welt enorm gestiegen, während sie 1875 in Deutschland bei etwa 35 Jahren lag, erhöhte sie sich bis heute auf mehr als das Doppelte. Trotzdem, wir können unser Leben zwar verlängern, den Tod jedoch nicht aufheben. Noch immer werfen Herzinfarkt und Herzschlag viel zu viele Mitmenschen in der Blüte ihres Lebens nieder. Noch immer befällt der Krebs die Körper von Tausenden. Noch immer verlangen Tuberkulose, Blutkrankheiten und AIDS ihren Tribut, obwohl durch die ärztliche Forschung und Medizin vielen Menschen geholfen wird. Wie optimistisch auch immer statistische Angaben sein mögen, wie stark sich unsere Lebensspanne verlängert haben mag, die unvermeidliche Tatsache des Todes bleibt unverändert. Der Tod ist noch immer unsere letzte Erfahrung auf Erden. Von dem Augenblick, wo ein Kind geboren wird, beginnt auch schon der Kampf mit dem Tod. Die Mutter muss alle Fürsorge aufwenden, um das kleine Leben zu schützen. Sie achtet auf die richtige Ernährung, die richtige Kleidung, die ärztlichen Anweisungen und Impfungen. Nach einigen Jahren werden schon die fühlbaren Anzeichen der Schwäche sichtbar. Der Zahnarzt soll den Verfall unserer Zähne aufhalten. Brillen werden benötigt, um unsere Sehkraft verbessern zu helfen. Die Haut wird mit der Zeit runzelig und faltig. Unsere Schultern werden gebeugt und unsere Schritte immer langsamer und unsicherer. Die Hinfälligkeit unseres Körpers nimmt zu, während unsere Kraft nachlässt. Und fast ohne, dass wir es merken, sind wir dabei, uns dem Tod immer mehr zu nähern. Wir erkennen, dass wir alle ein Wettrennen durchführen, in dem das Höchste, das wir erhoffen können, etwas mehr Zeit ist und dass wir den Tod, soweit wir können, etwas überlisten. Aber wir wissen, dass am Ende der Tod doch immer stehen wird. Jeder von uns wird sterben, ob durch Altersschwäche, Herzinfarkt, Verkehrsunfall oder eine schleichende Krankheit. Wir können dem Tod nicht entrinnen. Ein zweiter Satz aus dieser Geschichte, die Jesus erzählt. Mit dem Tod ist nicht alles aus. Vers 23. In der Totenwelt litt der Reiche große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und Lazarus auf dem Platz neben ihm. Die Geschichte vom armen Lazarus und dem reichen Mann ist nach ihrem Tod nicht zu Ende. Jesus erzählt, dass der Reiche sich am Ort der Qual, Lazarus am Ort der Seligkeit befindet. Beide können sich sehen und miteinander sprechen, doch zwischen ihnen befindet sich ein unüberbrückbarer Abgrund. Dahinter verbirgt sich die Vorstellung, dass die Toten nach ihrem irdischen Dasein in einem unterirdischen Reich existieren, die Gottlosen am Ort der Qual und die Gerechten am Ort der Seligkeit. Dort erfahren sie bis zur Auferstehung aller Toten schon einen Vorgeschmack auf ihr endgültiges Schicksal. Für Jesus ist hier ganz klar, mit dem Tod ist nicht alles aus. Zahlreiche moderne, aufgeklärte Menschen glauben nicht an ein Weiterleben nach dem Tod. Sie sagen, alle Wege des Menschen enden im Grab. Wenn man einmal tot ist, ist alles vorbei. Auf die Frage, ob er an ein Weiterleben nach dem Tode glaube, antwortete ein Profifußballer des Bundesligisten Eintracht Frankfurt, da glaube ich eigentlich nicht dran. Bisher hat noch keiner die Erfahrung weitergegeben, die er gemacht hat, nachdem er gestorben ist. Dieses Argument klingt zwar einleuchtend, ist aber noch kein Beweis dafür, dass mit dem Tod alles aus ist. Heute sind sogar manche namhafte Wissenschaftler der Überzeugung, dass es nach dem Tod weitergeht. So äußerte sich der bekannte Raketenkonstrukteur und Weltraumforscher Werner von Braun zu diesem Thema so: Alles, was mich die Wissenschaft lehrt und nicht aufhört, mich zu lehren, bestärkt mich in meinem Glauben an die Fortsetzung unserer geistigen Existenz im Leben nach dem Tode. Denn nichts verschwindet, ohne eine Spur zu hinterlassen, und Vergehen ist nur Verwandlung. Inzwischen gibt es eine ganze Wissenschaft, die sogenannte Thanatologie, die sich mit der Frage des Weiterlebens nach dem Tode befasst. Sie untersucht Erlebnisberichte von Menschen, die als klinisch tot galten und wiederbelebt wurden, und glaubt dadurch den Beweis zu liefern, dass mit dem Tod nicht alles aus sei. Erfahrungsberichten zufolge erleben alle diese Menschen, gleichgültig ob sie Christen sind oder nicht, Sterben und Tod als angenehme Erfahrung. Alle spüren Wärme, ein angenehmes Gefühl und in gleicher Art und Weise Liebe und Angenommensein. Ja, alle berichten davon, dass sie enttäuscht waren, wieder ins Dasein zurückgerufen zu werden. Von Christen sind diese Äußerungen sehr kritisch zu beurteilen. Das, was die Bibel und auch der Text hier über Himmel, Hölle und Gericht lehrt, wird hier nämlich völlig ignoriert. Diese Wissenschaft verschließt die Augen vor dem Gericht Gottes. In ihren veröffentlichten Berichten findet jedermann eine große Hoffnung und einen großen Trost, allerdings ohne Jesus Christus. Eine Bewegung von Menschen, die bewusst Kontakt mit der Welt der Toten suchen, ist der Spiritismus. Spiritisten sind überzeugt, dadurch den Beweis erbracht zu haben, dass die Seele des Menschen nach dem Tod weiterlebt. Sie wissen, was Christen nur glauben. Sie wissen sogar mehr, die Toten können mit den Lebenden Kontakt haben. So erzählen sie den Hinterbliebenen tröstend, dass es nicht zwei Welten, sondern nur eine gebe, dass der Tod nur ein Vorhang und das Leben im Jenseits gut sei. Es ist interessant, dass gerade die Vertreter der Thanatologie sich häufig auch mit dem Spiritismus beschäftigt haben, sodass die Schlussfolgerung von einer heilen und guten jenseitigen Welt, die jeden erwartet, nur allzu verständlich ist. Schließlich ein drittes Beispiel, das ich auch in diesen Zusammenhang einordnen möchte. Eine 24-jährige junge Frau, eingeliefert ins Krankenhaus mit akuter Hepatitis, erfährt von ihrer Ärztin, dass sie nicht mehr länger als 1 bis 2 Jahre zu leben hat. Sie erzählt von einem Traum, den sie nach dieser Nachricht hatte. Ich stand vor vielen Menschen und habe gesungen, immer besser und schöner. Was ich ausgestrahlt habe, ging immer mehr über auf die Menschen, die mir zugehört haben. Wir sind immer mehr zusammengewachsen und haben immer mehr zusammen gefühlt. Das erzeugte ein Glücksgefühl in mir, das sich immer mehr gesteigert hat. Bis ich zu dem Punkt gekommen bin, wo es nicht mehr schöner, nicht mehr besser, nicht mehr erfüllender hätte sein können, und das war dann der Punkt des Todes. Wie sind diese Erfahrungen zu beurteilen? Ein aufgeklärter Mensch wird vermutlich rationale Gründe finden, um die Aussagen dieser Menschen zu entkräften. Träume sind Schäume, Halluzinationen, Hokuspokus. Die Bibel bezeugt klar und unzweideutig, der Tod ist nicht das Letzte. Sie bezeugt, dass Jesus Christus von den Toten auferweckt worden ist. Das ist eine der bestbezeugten Tatsachen der Weltgeschichte. Viele Frauen und Männer haben Jesus Christus, den Auferstandenen, gesehen und haben von dieser Begegnung berichtet. 1. Korinther 15, Vers 4 bis 8. Christus wurde begraben. Er ist am dritten Tag vom Tod auferweckt worden, wie es in den Heiligen Schriften vorausgesagt war, und hat sich Petrus gezeigt, danach dem ganzen Kreis der 12, später seien ihnen über 500 Brüder auf einmal, einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch, dann erschien er Jakobus und schließlich allen Aposteln, ganz zuletzt ist er auch mir, und da schreibt Paulus, ist er auch mir, dem Paulus, erschienen. Die Bibel enthält alle diese glaubwürdigen Zeugnisse, die alle unterstreichen, mit dem Tod ist nicht alles aus. Durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ist die scheinbar todsichere Sache, nämlich der Tod selbst, höchst ungewiss geworden. Es ist zwar dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, doch durch die Auferstehung Jesu Christi ist gleichzeitig die Auferstehung jedes Menschen beschlossene Sache. Die Auferstehung Jesu wirkt sich auf alle Menschen aus, auf dich und mich, auch auf die, die nicht an ihn glauben. Gott wird uns alle rufen zu seinem Gericht. Der Tod ist deshalb nicht Endstation, sondern Durchgangsstation. Er ist Durchgang in einen neuen Raum, der jetzt noch unseren Sinnen verborgen ist. Er ist nicht Schlusspunkt, sondern Doppelpunkt. Und mein dritter Satz aus dieser Geschichte, die Jesus erzählt: Der Tod schafft endgültige Zustände. Vers 26. Da sagt Abraham zu diesem reichen Mann: Außerdem liegt zwischen uns und euch ein riesiger Graben oder Abgrund. Selbst wenn jemand wollte, könnte er nicht zu euch kommen, genauso wie keiner von dort zu uns gelangen kann. Jesus erzählt, dass zwischen dem Ort der Qual, an dem sich der Reiche befindet, und dem Ort der Seligkeit, an dem sich Lazarus aufhält, ein unüberwindbarer Abgrund ist. Weder der reiche Mann vermag, an den Ort der Seligkeit zu gelangen, Noch kann Lazarus zu dem Ort der Qual hinübergehen. Beide sind an ihren Ort festgelegt. Es gibt keine Möglichkeit mehr, sich zu verbessern oder zu verschlechtern. Keine Chance, der Tod schafft endgültige Zustände. Entweder bin ich bei Gott oder ich bin fern von Gott. Der Tod ist eine Einbahnstraße, die Richtung ist vorgegeben. Es gibt kein Zurück. Ich kann nicht umdrehen, um meinem Leben noch eine andere Richtung zu geben. Der Tod macht die Entscheidung, die ich im Leben getroffen habe, nämlich die Entscheidung, mit Gott oder ohne Gott zu leben, endgültig. Stellen wir uns einen Roulette-Tisch vor. Nervös setzen die Spieler auf verschiedene Farben und Zahlen. Da ertönt der Ruf, rien ne va plus, nichts geht mehr. Die Kugel des Roulettes läuft, bleibt liegen. Die Entscheidung ist gefallen, gewonnen oder verloren. Die Grenze ist beim Roulette ganz scharf, nichts geht mehr. Vorher kann man setzen, verändern, nachher nichts mehr. Dann liegt alles fest. Es ist ähnlich mit unserem Leben. Wir können uns festlegen, auf wen wir setzen, auf uns selbst, auf andere Menschen, auf Gott. Aber wir müssen uns entscheiden. Wir dürfen nicht lange zögern. Irgendwann spricht Gott, nichts geht mehr. Der Tod ist der Punkt, wo nichts mehr geht. Wir haben dann nur noch vor den Richter zu treten. Dann kommt heraus, worauf wir gesetzt haben. Und doch ist das Leben kein Roulette. Der Gewinn liegt bereits fest. Es ist nicht Glückssache oder Zufall, ob wir ewiges Leben bei Gott haben oder in der Trennung von Gott leben werden. Die Bibel sagt, wer an den Sohn Gottes, an Jesus Christus glaubt, der hat ewiges Leben, auch wenn er hier stirbt. Wer auf Jesus setzt, wer sich auf ein Leben mit ihm einlässt, empfängt Vergebung der Sünden und ewiges Leben. Der Ruf, nichts geht mehr, kann da nicht mehr erschrecken. Ich darf wissen, dass ich bei Gott in Ewigkeit leben werde. Ich darf wissen, dass für mich das Schönste noch kommen wird. Das bedeutet, schon jetzt und hier entscheidet sich, wo ich meine Ewigkeit zubringen werde. Nach dem Tod kann ich nichts mehr gut machen. Versäumtes lässt sich nicht mehr nachholen. Zerbrochenes lässt sich nicht mehr heilen. Versagen und Schuld kann nicht mehr vergeben werden. Viele Menschen glauben, sich auch nach dem Tod noch für ein Leben mit Gott qualifizieren zu können. Die einen versuchen, eine Trostrunde zu laufen, indem sie sich die Lehre vom Fegefeuer zu eigen machen. Nach dem Kirchenvater Augustin kommen die Leute nach dem Tod ins Fegefeuer, die zu gut sind für die Hölle und zu schlecht für den Himmel. Hier haben sie noch die Möglichkeit, Strafen für begangene Sünden abzubüßen, um sich dadurch noch für das ewige Leben zu qualifizieren. Hinter dieser Vorstellung, mit der sich zahlreiche Menschen trösten, steht die Angst, Gott zu begegnen. Sie sind sich völlig im Unklaren und höchst ungewiss, ob die Vergebung Christi für das ewige Leben ausreicht. Die Bibel spricht ein eindeutiges Nein zu dieser Trostrunde. Sie bezeugt, nach dem Tod ist keine Qualifikation mehr möglich. Andere Menschen möchten gerne noch eine Wiederholungsrunde laufen, indem sie sich mit der Lehre von der Reinkarnation beruhigen. Diese Lehre geht davon aus, dass die Seele des Menschen nach dem Zerfall des Körpers wieder in einem anderen Körper Wohnung nimmt und der Mensch so als anderes Lebewesen weiter existiert, bis er sich endgültig erlöst hat. Aber auch hier spricht die Bibel ein klares Nein. Wir finden keinerlei Hinweis, dass der Mensch nach seinem Tod in irgendeinem anderen Wesen, einem Elefanten, einer Ameise oder einem Esel weiterlebt. Es gibt auch keine Wiederholungsrunde. Es gibt keine Chance mehr, Verpasstes nachzuholen. Die Bibel sagt, es gibt keine Trostrunde, auch keine Wiederholungsrunde. Es gibt nur eine Ziellinie. Dann stellt sich heraus, ob ich zu den Gewinnern oder zu den Verlierern gehöre. Warum zählt Lazarus nun zu den Gewinnern, der reiche Mann aber zu den Verlierern? Warum endet das Leben des Lazarus bei Gott, das des Reichen aber in der ewigen Trennung von Gott? Manche sagen, weil Lazarus ein armer Schlucker gewesen ist. Er ist ein armer Wicht gewesen, auch nicht besonders intelligent. Und tatsächlich hat sich Jesus während seines Lebens besonders den Armen zugewandt, ja den Armen sogar das Reich Gottes zugesagt. Freut euch, ihr Armen, denn euer ist das Reich Gottes. Es stimmt auch, dass Jesus besonders auf die Gefahren des Reichtums aufmerksam gemacht hat. Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in Gottes neue Welt. Andererseits hat Jesus auch Reiche in seine Nachfolge gerufen. Was wäre das überhaupt für eine Liebe, die von vornherein einen Klassenunterschied macht? Nein, daran, ob der eine arm und der andere reich, der eine dumm und der andere klug ist, entscheidet sich doch nicht die Ewigkeit. Der Schlüssel, warum Lazarus die Ewigkeit bei Gott verbringt, liegt in seinem Namen. Nur von ihm, dem armen Bettler, wissen wir hier seinen Namen. Lazarus. Das bedeutet, der Herr ist meine Hilfe. Wir müssen hier beachten, dass Namen im Orient eine noch viel größere Bedeutung hatten als bei uns heute, wo es ziemlich egal ist, ob jemand Müller oder Meier heißt. Der Name enthielt Aussagen über das Wesen des Namensträgers. Wenn Lazarus also hier der Herr ist meine Hilfe heißt, so drückt dieser Name etwas vom Wesen aus, von der inneren Haltung, von der Lebenseinstellung des Menschen. Der Herr ist meine Hilfe, das heißt, ich weiß mich in der Abhängigkeit Gottes. Ich setze nicht allein auf meine Kraft. Ich beziehe Gott bewusst in mein Leben ein. Ich habe grenzenloses Vertrauen zu Gott. Dieser Name Lazarus ist eine Äußerung des Vertrauens. Dieser arme Schlucker hat ganz bewusst mit Gott gelebt. Gerade als Bettler war er täglich darauf angewiesen, dass Gott für ihn sorgt und sich um seine existenziellen Bedürfnisse kümmert. Lazarus hat Gott vertraut, dass dieser ihn nicht im Stich lässt. Und gerade darum, um dieses grenzenlosen Vertrauens willen, hat Lazarus ewiges Leben empfangen. Die Bibel nennt dieses Vertrauen zu Gott Glauben, weil Lazarus geglaubt hat, weil er auf Gott gesetzt hat. Deshalb ist er am Ziel seines Lebens der Gewinner. Jesus sagt, jeder, der sich auf den Sohn Gottes verlässt, geht nicht zugrunde, sondern wird ewig leben. Wer sich auf den Sohn Gottes verlässt, der wird nicht verurteilt. Wer sich aber nicht auf ihn verlässt, der ist schon verurteilt, weil er Gottes einzigen Sohn ablehnt. Wer sich auf den Sohn verlässt, wird ewig leben. Wer nicht auf den Sohn hört, wird niemals das Leben finden. Er wird für immer dem Zorn Gottes ausgesetzt sein. Darum geht es hier und jetzt, um den Glauben, das Vertrauen zu Jesus. Dazu lädt Jesus uns auch heute ein. Er lädt dich ein, ganz persönlich auf ihn zu setzen. Wozu entscheidest du dich? Amen.